Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Im Moment läuft gerade die Vendée Globe, die härteste Segelregatta der Welt. Da sind 33 Frauen und Männer gestartet, um alleine um die Welt zu segeln. Jede und jeder allein in seinem Boot. Ich verfolge das jeden Tag. Ich habe eine Schwäche für sowas. Und da freue ich mich umso mehr, dass wir jetzt über die erste bekannte Weltumsegelung der Geschichte sprechen können. Mit dem Buch Die erste Reise um die Welt an Bord mit Magellan von Antonio Pigafetta. Mein Kollege Frank Kasper hat dieses Buch gelesen und ist jetzt hier. Hallo, willkommen.
Ja, hallo, schönen guten Morgen, Herr Mayer.
Oder Ahoi, müsste man vielleicht
sagen. Ahoi.
Wenn man sich das mal überlegt, als Erster um die Welt zu segeln, wenn man noch nicht weiß, ob das überhaupt geht, ob man da rumkommt um diese Welt, dazu hat wirklich Mut gehört. Wie ist das denn damals im 16. Jahrhundert zu diesem Projekt gekommen?
Ja, Herr Mayer, Macht, Reichtum, Einfluss und vielleicht noch ein paar noch höhere Motive haben die Menschen bewogen oder haben damals das Herrscherhaus von Kastilien bewogen, Ferdinand Magellan zu beauftragen zu dieser Reise. Das Ziel der Reise war eigentlich nicht eine Umsegelung der Welt. Das hat man sich so eigentlich nicht vorgestellt. Oder sollte eigentlich nicht dazu kommen, sondern es war geplant, die Molukken anzusteuern, die Gewürzinseln in Südostasien, die sehr begehrt waren für Pfeffer, Nelken, Zimt, Muskatnuss, wie Weihnachten klingt das heute für uns so ein bisschen. Also Gewürze, mit denen große Reichtümer anzuhäufen waren. Die Welt war quasi, die außereuropäische Welt war quasi aufgeteilt damals zwischen Portugal und Spanien. Alle Seewege nach Osten wurden den Portugiesen zugesprochen. Jetzt sollte Magellan einen Seeweg Richtung Westen zu diesen Gewürzinseln finden. Und ja, genau, so kam es. Wie Weihnachten hat es nicht gerochen an Bord. Im Zwieback steckten die Würmer. Das Wasser war gelb und faulig. Die Ratten wurden zu hohen Preisen gehandelt unter den Seeleuten.
Weil da Fleisch dran war.
Ganz genau. Genau, weil da noch ein bisschen Fleisch dran war, als man über den langen, langen Weg tatsächlich dann eben über den stillen Ozean antreten konnte, schildert Pigafetta auch das.
Und dieser Pigafetta, welche Rolle hat der dabei gespielt?
Ja, also es heißt in dem Vorwort, dass der Übersetzer und Kommentator, Herausgeber Christian Justmann, dem hier voranschickt, er war ein Gefolgsmann von Magellan. Also das war so eingestuft, dass er weniger Heuer bekam als ein gewöhnlicher Matrose, aber dennoch sehr nah am Generalkapitän, wie Magellan hier in seinem Bericht immer genannt wird, war. Er war gelegentlich zum Beispiel einer von zwei, drei Leuten, die dann mit dem, wie es hieß, König einer bestimmten Region, Insel oder so, zuerst Kontaktaufnahmen, also diplomatische Beziehungen aufnahmen. Er war sehr nah dran und man muss sagen, also von 5 Schiffen kam eines zurück nach 3 Jahren. Magellan starb während der Reise im Kampf mit Einheimischen. Von ungefähr 240 Männern kamen 18 zurück, einer davon Pigafetta. Er kann uns davon erzählen.
Er war der Chronist dieser Reise und wie Sie sagen, sehr nah dran am Kopf des ganzen Unternehmens an Magellan. Jetzt haben Sie ja schon eingestreut mit den Ratten und dem Zwieback und so weiter. Erzählt Pigafetta davon am eindrücklichsten, von den Mühen dieser Reise oder von anderen Dingen?
Ich glaube, das, was für uns das Buch heute am faszinierendsten macht, ist, dass er ist ein Augenzeuge der Kolonisierung. Er beschreibt, wie es abläuft, also wie die Schiffe in Südostasien mit Kanonendonner anrücken und die Einheimischen erstmal zu Tode ängstigen, wie sie vorführen, wie ihre Kämpfer in Rüstungen ausgestattet sind für einen Kampf, also eine militärische Überlegenheit wird demonstriert. Und dann geht dieses Christianisierungstheater, kann man wirklich sagen, los, was er also wirklich im Detail beschreibt, mit klaren Vernichtungsdrohungen, die im Raum stehen. Ich diene dem größten König der Welt, unterwirf dich, also sei bei uns oder werde von uns vernichtet. Und dennoch wird dann die Freiwilligkeit der Christianisierung von beiden Seiten beschworen. Es fließen Tränen der Rührung, wenn die Menschen vor Ort dann sich dem zum Kreuze bekennen. Das ist fantastisch, das so aus der Nähe überhaupt geschildert zu bekommen.
Und Antonio Pigafetta ist als Zeitgenosse dieser Unternehmung wahrscheinlich auch selbst von diesem kolonialen Ungeist erfüllt, oder?
Als Ritter des Johanniterordens ist es auch seine Mission. Ja, also auch er möchte den christlichen Glauben verbreiten. Aber was es interessant macht, ist, er hat eben auch einen sehr genauen Blick für ja, die Menschen, denen sie in entfernten Gegenden der Welt dort begegnen. Und ist auch, wenn man so will, eine Art früher Vorform vielleicht des Ethnografen, der sich für Sprachen interessiert, für Riten, für Körperkulte und so weiter und so fort. Da hat er einen interessanten, genauen Blick auch für.
Das klingt ja sehr vielversprechend. Ich frage mich jetzt aber auch, ob sich das dann tatsächlich so interessant liest, wie das jetzt klingt in Ihrer Darstellung. Es ist ja eben ein Originaltext aus dem 16. Jahrhundert. Viele Begriffe, Anspielungen, Haltungen wird man heute kaum noch mehr verstehen. Werden die trotzdem zugänglich durch den Text?
Das ist tatsächlich sehr hilfreich, dass Christian Gürstmann, der Übersetzer und Herausgeber, reich kommentiert hat. Und da läuft quasi wie in manchen Fernsehsendern die Börsenkurse immer so einen Kommentarteil mit, wo man dann erfährt, aha, jetzt mit dem süßen Pinienzapfen meint er die Ananas oder was denken Sprachforscher heute über diese Vokabellisten, die Pigafetta in seinen Bericht eingeflochten hat. Und dann hat man halt einfach diese faszinierende Mischung aus dieser Übergangszeit, ja, wo man so einen frühen wissenschaftlichen Blick findet, neben ja wirklich auch also Klischees der Sicht auf Menschen, also exotischen Blick auf Menschen in fernen Erdteilen, die zum Teil bis heute noch überleben. Und es gibt eben so ja sowas wie Monstren am Rand der Welt, die er beschreibt, also zum Beispiel eben Fische, fliegende Fische, Haie und er erwähnt einen Vogel, der, wie er sagt, keinen Arsch hat. Also hatte bei mir natürlich gleich diesen gegenteiligen Effekt. Sehen Sie keinen rosa Elefanten? Ich habe jetzt immer, glaube ich, in Zukunft, wenn ich an die Weiten des Ozeans denke, werde ich mich fragen, segelt da irgendwo ein Albatros mit so einem rot-violetten Pavian-Gesäß? Ja, das wird vermutet, stelle ich mir so vor. Also Herr Mayer, wenn Sie diese Regatta jetzt weiterverfolgen, bitte, wenn Sie ihn sehen, erlösen Sie mich, lassen Sie es mich wissen.
Den Albatros mit dem Pavian-Hinterteil, genau, ich sage Bescheid. Wir haben gesprochen über das Buch von Antonio Pigafetta, die erste Reise um die Welt an Bord mit Magellan, übersetzt und kommentiert von Christian Jostmann für die Wissenschaftliche Buchgesellschaft. 270 Seiten hat das Buch, 28 € ist der Preis. Besten Dank an Frank Kaspar.